Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Sarah Sarre-Hushyori-Cha. In der Havel zwischen Potsdam und Berlin liegt die Pfaueninsel. Ich finde sie besonders im Frühling ein sehr schönes Ausflugsziel, weil sie sich so schön abgeschieden anfühlt. Und genau wegen dieser Abgeschiedenheit hat hier vor ungefähr 350 Jahren ein Mann im Geheimen an etwas gearbeitet. Im Auftrag von Kurfürst Friedrich Wilhelm forschte und experimentierte Johann Kunkel an der Herstellung von Kristallglas. Was heute selbstverständlich in Küchenschränken steht, war Ende des 17. Jahrhunderts in Brandenburg nämlich eine richtige Besonderheit. Basierend auf ihrem eigenen Roman Glas lässt Patricia Görg Kunkels Welt in diesem Hörspiel hörbar werden und zeigt, wie schwierig der Perfektionismus für einen Alchemisten sein kann. Und auch, dass die Abhängigkeit von Förderung immer auch mehrere Seiten hat.
Kunkels Kunst. Hörspiel von Patricia Görg.
Morgensonne über der Havel. Meine Insel ankert im Fluss. Meine Helfer schlafen. Bald wird die Sonne gleichmäßig Hitze geben. Sommer. Gelber Widerschein auf der Havel. Ein paar Fischer draußen in ihren Booten.
Die Fischer sehen von ihren Booten aus jemand klein am Wassersaum der Potsdamer Landschaft stehen. Johann Kunkel. Sie dürfen den Werder nicht betreten, auf dem er arbeitet. Sehen nur manchmal schwarzen Rauch von dort aufsteigen.
Noch schlafen der Aschekocher, der Gemengemacher, die Öfen.
Ein Alchemist am Wassersaum. Auf seiner Insel tagt es.
Materia des Morgens. Aufsteigendes Gold. Geläutert, flüchtig. Ein Schein zwischen Nacht und Tag.
Er ist kein Scharlatan. Keiner, der Lügen in Tiegeln schmort. Keiner, der vorgibt, alles, was er anfasse, würde Edelmetall. Kunkels Probierstube bleibt ernsthaften Experimenten vorbehalten.
Welche Stoffe sind brauchbar? Wie wandeln Stoffe den, der sie verwandelt? Fragen der Ehre. Fragend hantiert der Mensch in vollgestellter Leere.
Die Alchemisten atmen üble Dämpfe ein, schmelzen Metalle zu mörderischem Magma, verbrennen, verätzen, vergiften sich, bis ihnen schwarz wird vor Augen. Halb erstickt von Finsternissen hat auch er nach Geheimnissen im Dunkel geforscht. Aber dann wandte er sich einer lichteren Materie zu. Seine vertraglich gesicherte Aufgabe hier auf der Insel. Mache Kristallglas.
Schon ist alles in Bewegung. Einige mahlen Korn für Brot und Bier, einige mauern am Kellergewölbe der unterirdischen Probierstube, einige hacken Holz, einige laufen hin und her, als hätten sie allerwichtigste Order, trampeln Pfade ins Gras der Lichtung. Nachts rudern unerlaubt manche von ihnen an Land, kommen vor Tagesanbruch wieder, die mit den müden Augen. Wie der Aschekocher, der auf mich zuhält.
Auf der Geheimhaltungsinsel in der Havel am Produktionsstandort Nützliches und Seltsames, nähert sich an diesem Sommertag im Jahr 1686 ein Kerl in Lederschürze seinem Meister. Er bittet ihn zu dem Unterstand am Rand der Lichtung, wo unter abgestorbenen Eichen gehacktes Holz liegt und wo von Kunkel optimierte Gerätschaften im Dauerbetrieb sind, denn Asche gekocht werden muss immer.
Er hat die Lauge erhitzt, bis graues Salz übrig blieb, Feuer im Ofen geschürt und das Salz in dessen Mundloch gefüllt, stetig gerührt, nach dem Feuer gesehen, dass es die Sache nur zum Glühen, nicht zum Schmelzen bringt. Kurz, hat alles richtig traktiert. Und nun ist doch Gräue im Salz, obwohl es ganz weiß sein sollte.
Kunkel entringt dem Gehilfen die Stocherstange, mit der jener gestikuliert hat, und holt eine Probe aus dem Ofen.
Exemplum, hier fehlt Hitze. Auf dem schmalen Grat zwischen zu viel und zu wenig muss gehandelt werden. Erfahrung tausendfältiger Versuche. Experimentum periculosum, von dem alles abhängt. Glas kann nur so perfekt sein wie seine einzelnen Bestandteile. Nur ein reiner Stoff mit anderen reinen Stoffen vermischt, kann Neues ergeben. Das ist die Quintessenz. Glas hilft dem Menschen beim Menschsein. Es hilft, aus der Hermetik ins Klare zu kommen. Nimm Sand. Nimm die zerriebenen Felsen alter Zeiten, die den Vorvätern noch den Weg sperrten. Füge genau bemessen Salz und Hitze hinzu, und du erschmilzt zerbrechliche Dauer. Und er, hinkender Gemengemacher, meldet mir die fertige Schmelze, steht vor mir, mit einem zerschossenen Bein aus dem Krieg heimgekehrt, hat im Fritteofen Salz und Sand zum Fließen gebracht, erachtet die gelb glühende Masse als bereit. Der Hinkende aus der Schmelzerei kennt meine Rezeptoren. Auf dem schmalen Grat zwischen zu viel und zu wenig schauen wir uns in die Augen.
Das Windchen über der Havel, bis eben Kunkels Kinn umspielend, weicht stählerner Starre. Vögel sitzen stumm in den Bäumen. Bewegungslos wie ein Wappenadler schwebt eine schwarze Silhouette hoch über ihnen, mustert die bewaldete Insel, auf der Kunkel seinen Kopf in den Nacken gelegt hat. Ruhig tragen den Adler seine Flügel über die Lichtung. Dann ist er fort.
Vivat! Höhenflug ins blaue Glas des Himmels geschnitten. Soll ich den brandenburgischen Adler als Prunkvase blasen lassen?
Der Gemengemacher folgt Kunkels Blick nach oben, ahnt, welche Allegorie dem gerade vorschwebt. Er weiß aber auch, dass solche Kunststücke die Lungen der Bläser ruinieren. Dann gehen beide in die Blashütte.
Glas ins B., im Tiegel brodelnd, noch keinem Schöpferatem ausgesetzt. Doch auch erstarrt fließt es unmerklich weiter, als wolle es wieder zurück in seinen Tiegel. Selbst Fensterscheiben wellen sich am unteren Rand, laufen dort auf in langsamer Dönung. Hat dieser Stoff Sehnsucht danach, seine Existenz rückgängig zu machen?
Die Glasbläser und Kunkel haben in der Hitze der Hütte versucht, seine beflügelte Vision zu erschaffen, aber das Stück misslang. Nun liegt es im Metalleimer für den Ausschuss.
Zerbrochener Adler. Zwischen zerbrochenen Knospen, Nuppen, Trichtern, Füßen. All das wird wieder eingeschmolzen, kommt wieder in die heiße Ursuppe, aus der immer neue Versuche erstehen.
Im Hüttendunkel loht das Feuer im Ofen. Die Gesichter sind von seinem Schein überzogen. Johann Kunkel arbeitet an Reflexionen.
Wie schwierig es ist, klares Glas zu machen. Und wie vollkommen es ist. Da und doch nicht da. Sichtbar und durchsichtig. Selbstlos und eigen. Triumph des Geistes über den Stoff. Ein Stein, der sich in die Transparenz gehäutet hat. eine reine Idee, der es gelang, Gestalt zu werden. Nur das lohnt. Probieren, tausendfach probieren, auf dem schmalen Grat, auf dem das Glas zwischen Materialitas und Flüchtigkeit schwankt. Nur solche Alchemie lohnt die Mühe.
Glasbläser hantieren mit glühenden Honigtropfen, aus denen Pokale werden. Kunkel hantiert mit zauberischen Entwürfen.
Meine Materia so weit reinigen, dass sie... Silenzium, noch soll das keiner wissen.
Auf der Lichtung lastet gleißende Sommersonne, belagert die Insel, als wolle sie deren Konturen auflösen. Die Fischer draußen auf der Havel sehen wieder dunklen Rauch aufsteigen. Misstrauisch ziehen sie ihre Augenbrauen zusammen. Was macht dieser Günstling des Landesvaters? Was treibt dieser Finsterling dort drüben?
Meine Leute, die sich in größter Hitze einen Mittagshuhn braten, liegen ums Feuer, erheitern sich, weil der Hahn vergebens nach dem Huhn kräht, das auf ihrem Spieß steckt. Mein Kopf. Die Hitze drückt von innen gegen die Knochen. Er glüht schlimmer als ein Ofen.
Kein Wölkchen begütigt die Glut. Senkrecht über der Wiese hängt, was lodert und Strahlen wie angespitzte Stäbe hinabwirft. Von Johann Kunkel gern als Licht der Wahrheit gesehen. Doch nun, davon niedergeworfen, vergehen ihm die allegorischen Kupferstiche.
Der Gemengemacher, herangehinkt aus dem Krieg, kniet vor mir. Mit einem Krug Wasser. Was hat mich zu Fall gebracht?
Gar nichts hat ihn zu Fall gebracht. In seinem Rücken ein Baumstamm, gegen den man ihn gelehnt hat, mit nassen Tüchern auf dem Kopf. Vor ihm sein Gemengemacher, der das Rezept für perfektes Glas weiß. Unter ihm der Boden, der verschwiegen seine Versuche trägt. Und über ihm die Gunst des großen Kurfürsten von Brandenburg.
Wie lang sitzen wir schon, Porträt? Die Rüstung drückt. Wie lang mag es dauern? Wie lang noch, bis der Pinseler die flatternden Genien, den Herold, die dankbaren Künste, die alten Götter gemalt hat? Die Wogen um uns, die sind der Kragen, in den er uns steckt. Stillsitzen für ein Huldigungsbild. Nicht wissen, wie man uns wirklich sieht.
Natürlich sieht der Maler, der den Kurfürsten Friedrich Wilhelm porträtiert, die Leere, die jenen umgibt. Darin blickt ihm sein Modell ruhig in die Augen. Der Raum liegt im Zwielicht, ist schlecht beheizt, triumphiert wenig. Unbehelligt vom Flügelschwirren der Historie ist er nichts als eine Zelle in der Geschlechterfolge. In sie eingesperrt, der Herrscher mitsamt Perücke, gefasst aus dem Gitterwerk spähend, das der Maler der Proportionen wegen über ihn legt.
Der Pinselmann hat Kaninchenaugen.
Natürlich würde er gerne malen, was er sieht. Da es jedoch keiner vor ihm gewagt hat, zögert er. Und während er noch zögert, fährt sein Pinsel ganz von selbst ins Bild und füllt es mit Allegorien.
Sollte Beispiel nehmen der Palettkleckser an den französischen Teppichwirkern. Kaum holen wir sie ins Land, verherrlichen sie uns. Herrliche Gobelins, herrliche Tapisserien. Wir auf dem Schlachtfeld, auf unserem Schimmel, wie er nach dem Sieg auf seiner Hinterhand aufsteigt in die Levade. Um uns ein Kranz aus Rüstungen. Und die Berge. Hinter uns Berge. Kein toter Winkel, wo Staub und schöne Künste schweben. Die größte Kunst bleibt die Kriegskunst. Am allergrößten, wo Siege aufragen.
Der große Kurfürst residiert in einem vom Eis flachgehobelten Land zwischen Seen, Sand und Sümpfen. Postreiter jagen darin umher, transportieren kurfürstliche Akten. Das Eis hinterließ Moränen, von denen aus man Dörfer und Schlachtfelder überblickt. Wind teilt sich an Kirchturmspitzen auf in lutherische oder calvinistische Böen, vereinigt sich dann zu einem Sturm, der an den Mützen der Postreiter rüttelt und ihre ohnehin schnellen Pferde vor sich hertreibt, füllt die Heideflächen und Wüsteneien mit Wehen, fliegt durch die Ämter, in denen sich Wetterhähne drehen, schaukelt Diebe am Galgen, fährt heulend umher zwischen den Moränen, findet keinen Halt. Das Einzige, was in diesem flachen Land nicht verweht, ist das stehende Heer. An den Rändern des Reichs sammeln sich periodisch Feinde, warten darauf, wieder einzufallen, Sandwüsten und Sümpfe zu durchqueren.
Tu mir kund den Weg, darauf ich gehen soll. Immer wieder tue mir kund den Weg, darauf ich gehen soll. Psalm 143, Vers 8, unser Wahlspruch. Wir rekrutieren Soldaten, finanzieren Kriege. Wir hören den Räten zu. Der Adel weigert uns Steuern. Lieber, viel lieber, wären wir in den Wäldern.
Wenn wild über knackende Zweige flüchtet, Hunde hecheln und ausschwärmen, Pferde und Reiter der von den Hunden verratenen Fährte folgen, macht der Wald sie zu ewigen Jägern und ewig Gejagten. Aufgereiht zur Parade liegen zum Schluss Leiber auf dem Boden, in einer Blutpfütze. Übergeben von der Wildnis mit sanftem, einverstandenem Blick.
Kapitales Glück. Wären nur die Wälder der Mark groß genug, um uns ganz und gar zu verstecken in ihnen.
Der Kurfürst posiert in einem dunklen Raum. Ein Maler mit zusammengekniffenen Augen porträtiert ihn als Beschützer der Künste. Die drängen dankbar gegen ihn an. Sie verflechten sich rings um ihn zu einem mythologischen Gestrüpp. Ruhig sitzt der Herrscher in diesem Unterholz, wartet darauf, dass sein Porträt fertig wird.
Er kommt.
Er kommt. Kunkels Leute, von denen einer stets ab mittags an der Spitze der Insel im Dickicht postiert ist, haben die Barke des großen Kurfürsten erspäht. Sie nähert sich vom Potsdamer tiefen See.
Was wird er wollen? Neue Gläser für seine Tafeln? Willkommen und Vivat-Becher, Pokale mit eingravierten Devisen, Daumengläser mit Griffmulden.
Friedrich Wilhelm gleitet an diesem Herbsttag des Jahres 1687 über das stille Wasser, wird vorbeigerudert an seinen geliebten Wäldern, deren Bäume gelbe Blätter abgeworfen haben.
Ein Nachmittag frei vom Protokoll. Es riecht nach Erde und angefressenen Pilzen, nach Wild, Spätwürze verweht bis aufs Wasser. Hinter den Wäldern am Ufer kommen noch mehr Wälder. In ihnen Jagdschlösser, in denen wir einige Atemzüge lang unsere Pflichten vergessen, bis das Protokoll uns aufstöbert. Es gibt keine Schonung.
Die Barke ist verziert mit hölzernen Händen, gestikulierend aus dem Bug vorstoßend, wobei strömendes Wasser und Falllaub durch sie hindurchrinnt und stets ein wenig Fleischfarbe von ihnen abblättert.
Kunkel setzt seine Helfer in Bewegung. Er lässt Öfen anheizen, Holz aufstapeln, Asche und Salz hin und her über die Lichtung tragen.
Geschäftigkeit schadet nicht.
Die Ruderer umrunden die Spitze des Werders, den der Fürst seinem geheimen Kammerdiener Johann Kunkel geschenkt hat. Ein Reiher, der starr wie ein abgestorbener Ast auf einer Sandbank im Fluss auf Fische gewartet hat, fliegt auf und davon. Am Ufer stehen Bäume und Sträucher miteinander verhakt. Ihre undurchdringlichen Umarmungen bilden ein Dickicht, hinter dem der Alchemist und Glasmacher verborgen ist.
Zeigen wir Fleiß in Arbeitsschritten. Machen wir beißenden Rauch, der sich hochkräuselt.
Die Barke gleitet der Lichtung entgegen, auf der ein wahrer Wirbelsturm des Wirkens entfacht ist, während sich ringsum kein Blättchen regt, manövriert heran, nutzt ihren letzten Schwung, läuft auf Grund. Ihre hölzernen Hände tropfen noch von der Fahrt.
Er ist da.
Er ist da. Der ganze Kunkelsche Werder verbeugt sich. Sogar über die dürren Halme des Wiesengrases streicht kurz eine Welle und drückt sie nieder.
Es ist ein schöner Herbst, werde ich antworten.
Es ist ein schöner Herbst, werden wir sagen.
Um den Herrscher herum liegt stets Leere, nur bevölkert von Sandkörnern, in denen er Abdrücke hinterlässt, wenn er wie jetzt den Strand quert.
Er mustert meine Leute.
Immer das gleiche Dekorum für uns Handwerkerreigen, getanzt von Kerlen in Lederschürzen.
Der Kurfürst durchschaut die falsche Geschäftigkeit, die hier für ihn angefacht wird. Er braucht solchen Tanz nicht, aber er sieht sich außerstande, dieses Zeremoniell aus Plumpheit und Grazie zu durchbrechen.
Erstarrt stehen jetzt die Männer im dürren Gras. Bis eben sind sie noch von Kunkel dirigiert über die Wiese gerannt.
Er will uns Eindruck machen. Zweifeln wir etwa an seiner Expertise?
Er mustert mich gütig wie bei unserer allerersten Begegnung, als mich der brandenburgische Hof holen ließ, um einen reisenden Goldmacher zu prüfen. Ich überführte ihn. Was dieser Baron machte, war alt. Die Goldkoralle.
Schon als wir ihn kennenlernten, den unbestechlichen Hymikus Kunkel, erklärte er uns, wie Betrüger einen doppelten Boden in den Schmelztiegel einziehen, damit er bei gewisser Hitze Gold freisetzt in die Schmelze. Wie andere so lange laminieren, kalzinieren, zementieren, waschen, destillieren und koagulieren, bis die Lüge die richtige Farbe hat. Einen Mann seiner Klarsicht mussten wir halten, nicht nur als Glasmacher.
Ob ich geheimer Kammerdiener werden wolle. Ich brauchte Unterhalt. Seither trüben fettige Fingerabdrücke meine Kunst. Oder man zerdrückt sie vor Anerkennung zu Scherben.
Einer wie er erschöpft sich nicht gern im Dienst. Wird ihn jedoch erfüllen müssen, um ein wenig frei zu sein. Punktum.
Füllig bedenkt Friedrich Wilhelm das Wohl eines Reichs. Schlank verbessert Johann die Wissenschaft. Jeder müht sich, den anderen zufriedenzustellen, zugleich auf seine Kosten zu kommen.
Lächelt er?
Lächelt er?
Was wird er wollen? Murmeln für die kurbrandenburgische Handelskompanie in Afrikanisch-Guinea? Glasperlen? Glasflüsse? Spielzeug? Kleinigkeiten, von denen er schon Säcke bestellt hat?
Wir möchten Spuren hinterlassen.
Manches macht man so aus dem Handgelenk.
Sichtachsen, Schlösser, Sternblüten, nackte Kolonien des Entgegenkommens.
Korallen werkeln. Man zerreibt bunte Steine, setzt eine Schmelze aus ihrem Pulver an, bestreicht offene Glaskügelchen inwendig mit Fischleim, bläst durch ein Schilfrohr Männig, Aquamarin, Grünspan und Auripigment hinein, versiegelt das Ganze, vergisst es so schnell wie möglich.
Wir sehen einen knienden Mohren, der am Strand seiner Heimat eine Schale voll Elfenbein offeriert. In seinem Rücken schaukelt die kurbrandenburgische Flotte. 30 Schiffe sind es schon, die unter unserer Flagge segeln. Der Vertrag für ein Handelsmonopol ist unterzeichnet.
Groß ist das Weltmeer, doch größer der Kurfürst, der an der Küste von Afrika die Feste Großfriedrichsburg gründet.
Nur ein Albtraum quält uns wieder und wieder. Über der Feste an der Goldküste taucht ein Adler auf, zerknüllt im Flug unser Wappen, stürzt zu Boden.
Wäre es nicht zu riskant, würde Kunkel seufzen. Er sucht nach einem Ausweg, lebt aber hinter dem Gitterwerk aus Nutzen und Zierde, das der Kurfürst über ihn legt.
Was will dieser Alchemist? Muss sich nur um wenige überschaubare Dinge kümmern, Sand, Asche, Salz, Feuer. Wir wünschten, wir müssten uns um so wenig kümmern. Kann sich in seinem eigenen Wald verstecken. Hat seine Ruhe. Hier fallen keine Soldaten, nur Eicheln von den Bäumen. Hat Öfen, Brutstätten seiner Ehre, hat Handlanger so viele er braucht, hat Abgeschiedenheit, um neben Gläsern noch geheime, kuriose Sachen zu machen. Und dennoch Ehrgeiz, Ärgernisse. Wir sehen es ihm an.
Ob er mein Werk gelesen hat?
Inmitten 20.000 anderer Bände, zwischen einer Beschreibung des ganzen Weltkreises und einer Pulslehre, stehen in der kurfürstlichen Bibliothek Kunkels zuverlässige Handreichungen, alle Arten von Glas zu machen. Sie haben einen Kurfürstenrücken mit dem Siegel des Kurfürstenhuts bekommen.
Ich dediziere und dediziere und weiß doch nicht, ob er es liest. Euer wohlgeboren kurfürstliche Durchlaucht haben der ganzen Welt mit unwidertreiblichen Beweistümern längst und bishero noch dargetan, dass sie nicht allein ein unvergleichlicher Held und Potentat in Überwindung ihrer Feinde mit Schlachten und Belagerungen, sondern ein rechter Vater, Verpfleger und Versorger der freien Künste sind. Derowegen übergebe ich diesen kuriosen Traktat zu deroselben gnädigsten Händen, Macht und Schutz auf das untertänigste verharrend, untertänigst gehorsamer Diener Johann Kunkel.
Er schaut, als wolle er Feuer speien. Wir wollen uns ein wenig an der Glut dieses Hitzkopfs wärmen, während die Tage kürzer werden.
Warum bin ich so allein?
Warum ist er so allein, auch wenn seine Arbeit große Bewunderung gilt? Hilfesuchend steht er auf einem Eiland, von abkühlendem Wasser umschlossen, das abgerissene Blätter trägt.
Der große Kurfürst lässt sich zunächst Gebrauchsgüter zeigen. 134 Personen an 16 Tischen müssen täglich bewirtet werden in Berlin im Schloss an der Spree. Gerüstet mit absolutem Vorkaufsrecht steht er in der Schauhütte und lässt die Produkte Revue passieren.
Schwere Pokale, in sie eingraviert unser Wappen. Willkomm und Vivatbecher mit Schlachten, Jagden, Weinreben, Passgläser, Sturzbecher, Daumengläser. Am schönsten die Flügelgläser Fasson à la Venise. Hauchdünn, wahre Luxuswaren. Wir werden von allem etwas nehmen.
Während Johann Kunkel die Bestellungen seines Mäzens aufnimmt, malt die Sonne draußen ein Leuchten auf die Havel, spiegelt als flüssiges Gold den Nachmittag, der mächtige, flüchtige, zitternde Schatten wirft.
Der Kurfürst fühlt nun den Moment gekommen, ein Gemälde holen zu lassen, das er auf Wunsch der Kurfürstin hierher mitgebracht hat, um es seinem Glasmacher zu zeigen. Zwei Bedienstete, durch raschelndes Laub heraneilend, tragen es auf die Lichtung, stellen es auf einen Stuhl und ziehen vor Kunkel das verhüllende Tuch weg.
Wie schön. Ein Stillleben vor schwärzestem Grund. Kein Blumenstück, kein Jagd- oder Kriegsglück, kein teigiges Gesicht mit müden Augen. Nur einige Dinge, die wie Gedankenblitze aus dem Dunkel treten. Porzellandose, Tischteppich, Gläser, Früchte, ein Messer mit poliertem Achatgriff. Gemalt wie während eines Gewitters. Noch nie habe ich eine Zitrone so gesehen, halb geschält, ihr Fruchtfleisch von innen heraus strahlend, als gläserne Sonne, kühl glühend, entzündet durch eine Lichtquelle von links oben, die unsichtbar bleibt. Von der Wand der chinesischen Porzellandose haben sich zwei Figuren, zwei Unsterbliche halb gelöst, wandelnd ins Licht, das sie mitsamt ihrer Fliegenwedel als Anschauung aus dem Nichts schält. Während die Hülle der Zitrone in einer elastischen Spirale über die Tischkante hängt. Hier hat ein Maler Ungeheures gemacht. Diese Dinge leben für sich. Nicht so, als hätte er ihr Treffen arrangiert. Vielmehr, als ob sie aus freien Stücken zusammengetreten wären, um ihr Verschwinden durchzuspielen. Das eigentliche Geheimnis dabei sind die Gläser. Im Hintergrund, dort, wo Gewissheiten in Ahnungen übergehen, stehen ein venezianischer Pokal mit einem fahlen Rest Weißwein darin, sowie eine hochaufragende, zur Hälfte mit Rotwein gefüllte Flöte. Und das ist die größte Kunst. Gläser ragen auf, obwohl sie nicht gemalt wurden. Magie, wie sie auch mir vorschwebt, der Stoff auf die Schwelle zur Sichtbarkeit gelockt. Verharrt dort, fragil und unschlüssig, ob er zurückfallen soll ins Unerschaffene. Mal wirft er Licht auf Netzhäute, entscheidet sich, da zu sein. Mal wird er vollkommen durchsichtig, bietet keinem einzigen Strahl mehr Widerstand, verrät sich nur noch durch die Flüssigkeiten, die er aus alter Gewohnheit hält. Pokal und Flötenglas weichen zurück ins Schwarz, lassen nichts von sich übrig, außer einem Hauch Reflexionen, nur noch zwei vom Maler gesetzte Lichtpunkte und zwei haarfeine Lichtstreifen, hoch im Nichts über Weiß und Rotwein, die im Raum zu schweben scheinen. Das ist Perfektion. Eine Vorspiegelung aus dem Schwarz zu holen und sie dort gleichzeitig wieder einzuschmelzen. Wer hat das gemacht?
Willem Kalf, Niederländer. Dort gewinnen sie Erkenntnisse auch aus Hausrat.
Große Erkenntnisse, möchte ich mir erlauben zu sagen. Es gibt wohl kein Ding, das nicht von Kalf gesehen werden möchte. Er malt, als wären die Dinge immer Ereignis, nie Möblement des Lebens.
Ja, wir haben dieses Bild übers Wasser gebracht, um ihm etwas zu zeigen.
Ungeheuer, wie dieser Maler Stoffe aus Farbpigmenten transmutiert.
Eine Kostbarkeit.
Wobei ich mir zu sagen erlaube, dass Kostbarkeit bloß den Zugang verstellt zum allumfassenden Schwarz.
Das Stillleben bietet ein Exemplum, das wir ihm auf Wunsch der Kurfürstin, unserer lieben Gemahlin Dorothea, mitgebracht haben.
Es scheint mir ein Exemplum für die nahe, nicht für die ferne Fremde.
Er weiß um die Gunst, die unsere Gemahlin seiner Kunst entgegenbringt. Er weiß, wie sehr die Kurfürstin seine Fertigkeiten schätzt.
Wenn meine gnädigste Herrin, welche täglich 134 Gäste an 16 Tischen bewirtet, mir ein solches Gemälde zum Anspauen schickt, ist mir ihr Interesse mehr als teuer. Ich werde streben, mein Glas noch durchsichtiger zu machen als ehedem, noch delikater, um eurer Gemahlin zu gefallen.
Habt ihr nicht auch alchemistische Arkana mit ihr erörtert?
Sie fragte nach dem Stein der Weisen.
Entsteht er nicht aus einer roten Tinktur?
So ist es.
Seit die Kurfürstin dies weiß, ist sie versessen auf Rubine und rote Früchte, verlangt danach wie ein Feldherr nach dem Blut seiner Feinde. Sie redet vom ewigen Leben. Sie glaubt, einen Abglanz davon zu erlangen, wenn sie sich mit roter Materie umgibt.
Noch suchen die Alchemisten nach der Tinktur, die nicht nur Metalle in Gold, sondern auch das Leben in ewiges Leben wandelt.
Sie glaubt, ihr habet es gefunden.
Ich habe der gnädigsten Kurfürstin erklärt, meine Suche, mein Bestreben, welches beim durchsichtigen Glas endet, kuriere ihre Sehnsucht, weil man durch mein Remedium schon anders zu sehen lernt.
Und was hat sie ihm entgegnet?
Sie umfasste den Rubin ihrer Halskette und lächelte.
Sie hat mir für ihn nicht nur dies Gemälde als Anschauung ihrer Wünsche mitgegeben, sondern auch ein Billet an ihn. Hier ließ er.
Er hat uns?
Er hat uns von der chymischen Hochzeit erzählt. Davon, wie reine Stoffe sich verbinden müssen, um sich in etwas Neues zu wandeln. Glasklar hat er uns dargetan, wie seine Kunst uns zu besserem Leben hilft. Er weiß, wie sehr wir seine Fähigkeiten schätzen. Betrachte er also das ihm geschickte Bild. Sieht er das herrliche rote Glas, die Flöte, die hinter dem anderen Tischgeschirr aufragt? Sieht er den Zauber, der hier abgebildet oder eher vorgebildet ist? So ein Glas, karfunkelschön wie dies, erwarten wir von ihm. Denn was die Holländer haben wollen, auch wir haben, punktum.
Keine zwei Menschen sehen dasselbe. Egal, worauf sie schauen in der Welt.
Wir halten ihn nicht in Diensten, dass er philosophiere. Mache er, was er als Einziger am besten kann. Goldrubinglas.
Röteste rote Farbe?
Das Rot, das zu pulsieren scheint.
Wunderkammerrot.
Voilà.
Groß ist die Welt, doch größer der Eifer, ihre Merkwürdigkeiten anzuhäufen. Bloß, dass die Philosophie des Farblosen, das Allermerkwürdigste ist.
Er hat einen hochroten Kopf.
Eure wohlgeboren kurfürstliche Durchlauchten glauben, höchste Kunst zu umfassen, wenn ihr aus einem Goldrubinglas trinkt? Eure wohlgeboren glauben, Schönheit sei bunt?
Wir glauben, Schönheit liege in vielen Dingen. Auch in jenen, die sich anfassen lassen. Einst verpulverten wir unsere Taler für Feuerwerke. Nun fördern wir ihn.
Ich soll euer Durchlauch zu Ansehen helfen durch prahlerische Tönung.
Er soll Durchgefärbtes liefern, und zwar beste Ware.
Ich werde es liefern.
Voilà. Er ist ein Mann, der vieles kann.
Fragen der Ehre. Fragend hantiert der Mensch in vollgestellter Leere.
Punktum. Punktum.
Herbst. Die Blätter werden bunt, weil sie sterben.
Es gefällt uns, wie er neben uns steht. Wie er mit uns ins sinkende Licht schaut.
Keine zwei Menschen sehen dasselbe, egal, worauf sie schauen in der Welt.
Ihm weicht das Blut aus dem Gesicht. Was hat er? Ist der Auftrag zu schwer?
Goldrubinglas. Nimm erstens Gold, aufgelöst in Königswasser, füge zweitens Zinn hinzu, mische drittens dies flüssige Purpur der Glasschmelze bei, sieh, wie es verschwindet. Erst wenn du das ausgehärtete Glas sacht erwärmst, kehrt es wieder wie ein errötendes Gesicht tief aus dem Innern. Kippt aber oft in die Farbe ledriger Leber, wird Ausschuss wie verdorbenes Fleisch.
Ist der Auftrag zu schwer? Sollen wir...
Der große Kurfürst, beleibt unterwegs in der Schauhütte, hat aus Versehen eins von Kunkels Gläsern vom Bord gestoßen.
Er weiß nicht, was er angerichtet hat.
Mordio, mein Arcanum! Ein Stück, wie mir noch keins gelang. So durchsichtig, dass er es übersieht und es zerschmeißt.
Die Gicht plagt uns, sitzt in den Gliedern, reißt uns in zwei. Wir glaubten, ihr hier zu entfliehen bei den Öfen und ihrem Hitzkopf. Glaubten, uns hier wärmen zu können an der tiefstehenden roten Sonne. Aber die Gicht tobt in unseren Gliedern, wütet wie ein Keiler gestellt auf der Jagd, zertrennt uns die Sehnen. Wo bleibt der Adler? Heraldisch herabstoßend auf das Untier, es packend im Aufstieg.
In erschrecktem Innehalten, das aussieht wie Nachdenken, schauen der große Kurfürst und sein Untertan aneinander vorbei.
Ein Mann ohne Füße steht vor einem dreifach schlossbehängten Tor, zu dem er keinen Schlüssel hat. Er verschränkt die Arme vor der Brust, sein Umhang flattert im Wind. Solange der Mann die Schlüssel nicht hat, fehlen ihm die Füße. Er balanciert auf Wadenstümpfen vor dem Tor.
Tue mir kund den Weg, darauf ich gehen soll. Etwas fiel vom Bord, aber wir sehen keine Scherben.
Ach, Kalf! Brüderlich bekannt dein Streben. Malst das Unsichtbare, aber deine kurfürstlichen Betrachter sehen nur den roten Pegelstand des Weins, nehmen ihn kurz und gut als durchgefärbtes Rubinglas, sehen keine Flöte, die sich im Schwarz verliert, sondern das Inventar ihres Begehrens. Ich wünschte, ich hätte dein Bild stets vor mir beim Glasmachen, hätte es bei mir in der Schmelzhütte, um zu wissen, was der gläserne Moment ist. Bruder Kalf, zeigst und entziehst im kühlen Feuer deiner Farben, woran wir beide arbeiten, enthüllst, wie die Materia über sich selbst hinaus zu tanzen vermag. Der Zweck ist keine Grenze.
Die hölzernen Hände der kurfürstlichen Barke haben sich wieder ins Wasser geschoben, lassen abgefallene Blätter durch ihre barocken Gesten rinnen.
Kunkel steht am Ufer. Das Gesicht des Kurfürsten verschwimmt allmählich. Stattdessen ragt seine massige Gestalt ins Zwielicht.
Die Havel trägt das Boot, auf dem Menschen, ein Gemälde, und die Sehnsüchte einer Kurfürstin sind, nimmt es mit, schwärzlich fließend. Das Boot, das jetzt von Fackeln erhellt wird und einen kleinen Lichtkreis um sich herum mitschiebt, vorbei am unsichtbaren Schilfgürtel der Insel und den ebenso unsichtbaren Wäldern ringsum.
Kunkel erinnert sich an frühere Male, die sich der Bug dieser Barke knirschend den Strand hinaufschob. Frühlingshaft war ihm der Herrscher da noch erschienen. Und als sie sich begrüßten,
als sie sich gegenüberstanden,
als die beiden Männer sich begegneten,
zogen sie ganz kurz, unmerklich die Brauen hoch,
tauschten einen Augenbrauenblitz,
öffneten ihr Visier,
sahen sich ohne Protokoll,
begegneten sich ohne Etikette,
abseits der Schwelle, auf der in jedem Moment die Macht ausgehandelt wird,
blickten einander an,
wie Kameraden.
Und der Kurfürst wollte mit Kunkel zusammen experimentieren. Abenteuerlustig stieg er hinab in das Kellerlabor auf der Insel, hängte dort seine Perücke auf einen Haken, folgte den Kunststücken des Alchemisten.
Manchmal wurde Kunkel auch vor die Kurfürstin gerufen, die sich mit ihren fleischigen Fingern durchs Haar fuhr und ihn nach einem Pulver »Mach mich jung« befragte. Dann gab er ihr zur Antwort, dies habe sie keinesfalls nötig, beglücke mit ihren jugendlichen Gaben ihre sämtlichen Untertanen, so auch ihn, der ihr gerne sein kunstvollstes Glas, Summe seiner Erkundungen im Kristall, widmen würde.
Wieder fuhr die Kurfürstin sich durchs Haar, kokettierte mit dem Glasmeister wie ein junges Mädchen, lobte ihn für seine Kunst der Schmeichelei.
Er strengte sich an, ihr zu gefallen, wählte die wenig probate Methode, über das zu reden, was ihm wichtig war.
Weder Mond noch Sterne scheinen. Das Boot gleitet durchs Dunkel. Der Kurfürst starrt auf das Wasser, das im Lichtkreis der Fackeln liegt. Am Bug vor sich hat er ein paar gerungene Hände, in denen dann und wann ein abgefallenes Blatt kleben bleibt.
Winter. Über den zugefrorenen Fluss läuft Kunkel zu seiner nächtlichen Insel.
Der große Kurfürst ist tot. Im Raum, in dem er aufgebahrt liegt, herrscht Nacht, durchblinzelt nur von Luftregungen, die dann und wann nach den Kerzenflammen schwerer Leuchter greifen und sie zum Flattern bringen. Schwarzer Samt bedeckt Wände, Boden und Decke. Vor einer Woche hat sich der Kurfürst selber die Augen zugedrückt, den Kopf zur Seite gedreht und ist gestorben. Genug getan mit lahmen Gliedern, soll er zum Schluss zur Kurfürstin Dorothea gesagt haben. Das, was von ihm übrig ist, liegt in einem Himmelbett, mit all der Schwärze um sich herum.
Kaum stirbt er, bin ich ausgesetzt. Schnee, Eis, Sterne.
Das Land stockt. Mitten im Lauf haben die Postreiter angehalten. Aufgehalten am verschlossenen Stadttor wurde auch der Bote des Kaisers, um die Nachricht nicht zu verbreiten, solange die kurfürstliche Macht in der Schwebe, solange sie so schwach ist, dass einzig Kerzenflammen zittern.
Was sind die Sterne? Eisbrocken, die am Leben zerren.
Der Kurfürst überblickte ein letztes Mal, was die Gletscher und er geschaffen hatten. Die Landschaft seines Ruhms, gehobelt aus kargem Stein. Rauch stieg auf, aus Gewehren, Alchemistenöfen, Brandherden. Kurz erschien ihm Kunkels Gesicht hinter einem schlierigen Glas, wütete, verzerrt und schief, kraterhaft unglücklich, dann verschwand es wieder. Er ließ sich ins Bett bringen, um in Ruhe zu sterben.
Während sich am Himmel Zeichen zusammenfügen, reißt ihr Lauf Mächtige hinab von Thronen.
In einer Winternacht des Jahres 1688 ist Johann Kunkel auf der zugefrorenen Havel unterwegs. Das Eis knistert verwundert, aber es trägt.
Die Zahl der Sterne und ihr Einfluss gehen restlos auf. Zu jedem Vorfall gehört ein Bild von der Höhe des Tierkreises hinabgespiegelt. Konstellationen und Deuter von Konstellationen. So kämpft der Mensch gegen die Frostlehre. So kämpft er gegen die nackte Wahrheit.
Während Kunkel über sein Schicksal resoniert, geht er vom tiefen See her seinem Werder entgegen.
Auf diesem Weg glitt die Staatsbarke heran, ihre segenspendenden Hände dem Bug vorausgestreckt.
Seine Schritte treten runzeln ins Eis, reißen haarfeine Sprünge, welche die gefrorene Haut zerbrechlich machen. Ein paar Mal rutscht er aus, fällt. Ein paar Mal glaubt er, im Knistern einzubrechen.
Der Herrscher kam, um meine Partikularerweiterung des Menschseins mit mir zu teilen. Meine Frage, wie wandeln Stoffe den, der sie verwandelt? Ich presste ihnen ihre Geheimnisse ab, auch wenn sie dabei heulten, blubberten, schwerten. Ich zeigte ihm das reinste Kristall, das ich je zustande gebracht habe, einen klirrenden Hauch. Jeder Meister, sagte ich, strebt an, seine Materia aufzulösen, indem er deren Qualitäten ins Äußerste treibt. Nur eins vergaß ich in meinem Stolz. Auf einem perfekt leeren, durchsichtigen Körper fehlt das Wappen der Herrschaft. Darum schiebt sie ihn fort.
Vor Kunkel liegt schrundiges Eis. Erinnert an die misslungenen Stücke, an den Ausschuss seiner Glasproduktion. Die Wälder an den Havelufern versperren den Horizont wie Bergketten, sind Begrenzungen, die jeden Ausweg verstellen, mauern Kunkel ein auf der Bühne seiner Allegorien, auf der er langsam kalte Füße kriegt.
Wie soll es weitergehen? Noch weiß nur ich, wie man Gold-Rubin-Glas in zuverlässiger Güte herstellt. Noch überlebe ich, wenn auch auf gefrorenem Boden.
Aus Richtung Potsdam kommen gleichmäßige Schläge. Verfolgen ihn. Er fragt sich, was das ist.
Salutschüsse? Das Pendel einer Uhr, die sich selbstständig gemacht hat? Fischer, die aufs Eis trommeln? Mein eigener Herzschlag?
Es ist eine Erscheinung, die sich selbstständig gemacht hat. Friedrich III., Erbfolger des großen Kurfürsten, noch nicht einmal intronisiert, unternimmt zauberische nächtliche Ausritte. Steckt im Traum sein Reich ab. Jetzt taucht er auf, beleuchtet von kalter Wut. In vollem Galopp sprengt er auf einem Rappen heran, schwarz gekleidet zum Rencontre mit Kunkel. Der starrt gelähmt in die Nüstern des Pferdes, das vor ihm scheuend auf der Hinterhand aufsteigt.
Mordio!
Über ihm eine neue Macht. Das schwarze Loch der Pferdenüster, die sich so gewaltig bläht, dass sie aus ihrem Horst einen Adler entlässt, kreischend und majestätisch auf Kunkel niederstoßend.
Fortuna, hilf!
Da hilft keine Fortuna, wenn ein schnaubender Kentaur Rechenschaft fordert darüber, was der geheime Kammerdiener von seinem Vater erhalten hat. Was gab ihm der Kurfürst außer seiner Gunst?
26.000 Taler? Davon 8.000 Taler ohne Nachweis der Verwendung? Wie soll ich deren Verbleib belegen? Das wird mich ruinieren.
Weder von Gicht noch von Wohlwollen gebändigt, plant Friedrich III. Den Griff der Hohenzollern nach dem preußischen Königsadler. Wird sich dereinst selber krönen? Er hält sich warm in scharfem Galopp, ist mehr als wütend, wenn ihm Schatten des Alten in den Weg laufen. Er gibt seinem Rappen die Sporen, überreitet Kunkel.
Lern's besser. Flackernde Zuwendung bläst der Lauf der Erde aus.
Johann Kunkel, zerzauster Günstling, fragt sich heimatlose Fragen.
Ob Kunst frei ist? Gar keine Frage. Wunderlich, wunderlich ist Gottes Direktion im Geben und Wiedernehmen. Ich werde wohl auf meiner Insel Scherben aufsammeln.
Mittlerweile an der Spitze des Werders angekommen, dort, wo er immer einen Mann zur Ausschau postiert hatte, zwängt er sich durch die Staketen des Schilfs, dann durch kahles Gestrüpp, das verfilzt an seinen Kleidern reißt. Am Nachthimmel sieht er einen flackernden Widerschein vor sich.
Feurio! Es brennt! Mein Privilegium verbrennt!
Er nähert sich der Lichtung an der Bucht. Aus dem Wald heraustretend wird er empfangen von Luft, die vor Hitze wellig und schlierig ist.
Überall Flammen aus Unterständen und Gebäuden. Und aus Rauchwolken blickt er mich an, der Beschützer der Künste, hilflos wohlwollende Grimassen. Sogar noch den Augenbrauenblitz schickt er mir im Untergang.
Im Zickzack auf Kunkel zu, auf der Flucht vor dem lodernden Federbusch, der er selber ist, rennt ein Hahn.
Meine Männer, Schattenrisse vor der Glut. Sie finden kein Löschwasser, weil die Havel gefroren ist. Der Gemengemacher schleppt Eimer voll Sand. War im Krieg, vielleicht Marodeur. Und jetzt hinkt er durchs Feuer. Und der Aschekocher liegt als kohlschwarze Mumie auf dem Boden.
Dieser Brand vernichtet, was Kunkel sich aufgebaut hat. Er kann nur noch das Defilé seiner erschöpften Leute entgegennehmen. Ihr Vorbeihinken ist ihre Art, Nein zu sagen.
Das war der Ruhm. Hing an einem einzigen Mann. Starb mit ihm. Nichts kann mir helfen, wenn man meine Kunst nicht mehr schätzt.
Die Flammen haben sich rund um die Lichtung zum Ring geschlossen. In ihrer Mitte ungefähr 26.000 Grashalme, die nicht mehr vorhanden sind. Erinnerte Grashalme, die einst die Fußspuren des Sommers trugen. Am Rand rauchende Ruinen. Sie bilden Höcker im Flammenring.
Das Schlimmste ist das Durchsichtige. Es zeigt alles, wie es ist. Hilft niemandem mit seiner Klarheit.
Johann Kunkel erstarrt vor dem lohenden Hintergrund.
Kunkels Kunst. Hörspiel von Patricia Görg. Mit Ingo Hülsmann als Johann Kunkel, Christian Redl als Kurfürst, Therese Hämer als Kurfürstin und als Erzählerinnen Christa Posch und Ulrike Krumbiegel. Technische Realisation Martin Eichberg und Philipp Adelmann, Regieassistenz Beate Becker, Regie Hans-Gerd Krogmann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2017.
Unser Hörspiel-Podcast ist noch voll mit ganz vielen unterschiedlichen Hörspielen, die sich alle zu hören lohnen. Ihr findet den Podcast in der Deutschlandfunk-App.